Willkommen bei Bahnhofskino.
Ach, Scheiße.
Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 159 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel.
Aloha.
Yeah, yeah, yeah.
Ja, 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 sehr schön, ja.
159, ja. Das ist eine Menge.
Auf jeden Fall, ja. Wir hangen uns hier von Jubiläum zu Jubiläum.
Ja, das ist nur noch weitere 41 Episoden und wir können das nächste Jubiläum feiern. Aber ich glaube, wir haben, glaube ich, im Juni dann noch Vierjähriges und dann machen wir auch was Schönes. Kein Anlass soll vorübergehen, ohne dass wir ihn nicht irgendwie gefeiert haben. Also
auf jeden Fall.
Mal gucken, was wir im Juni zum Vierjährigen machen. Speaking of
Gouriges.
Genau. Wir reden über A Hard Day's Night heute von den Richard Beatles, wollte ich sagen.
Ja. Ja, von Richard Lester.
Von Richard Lester, richtig. Ein Film aus dem Jahr 1964 und um dem Komödien- und Sixties-Thema treu zu bleiben, sprechen wir über einen Film, der schon diverse Male Erwähnung gefunden hat in unserem Podcast, aber noch niemals in aller Ausführlichkeit besprochen wurde. Wir sprechen über, ja, fast auch schon mit 20 Jahren auf dem Buckel, Austin Powers von Jay Roach mit Mike Myers von aus dem Jahre 1997.
Ja. 97, genau, ja.
Daniel,
ich freue mich da sehr drauf. Ja,
ja, wieso reden wir so selten über Komödien? Wo ist das Problem? Wovor gruselt mich gerade?
Ich glaube, weil es einfach nicht sehr spaßig ist, Witze nachzuerzählen, oder?
Ja, glaube auch, weil es die Qualität von Komödien wirklich schwierig, glaube ich, messbar oder greifbar machen lässt.
Ja, und wenn man einen Witz erklärt, ist er auch nicht mehr witzig.
Ja.
Ja. Was ich aber, sag mal, also zum einen, du hast ja gerade gesagt, wir haben so Austin Powers haben wir wirklich 100.000 Mal erwähnt, alleine bei unserem James Bond Rückblick ständig bei den Russ Meyer Sachen ab und an mal und du erwähnst ja immer wieder gerne Michael Yorks Rolle als Basil Exposition.
Ja.
Von daher irgendwie, das liegt irgendwie so auf der Hand und ist es natürlich auch ein ja, so ein sehr, sehr zeitgeistiges Ding. Mitte 90er. Ich halte ihn ja für einen durchaus sehr, sehr wesentlichen Film. Ganz abgesehen von dem Rest der Reihe. Und wesentlicher Film ist natürlich Richard Lesters erster Beatles-Film ganz genauso. Ebenfalls natürlich ein ganz, ganz zeitgeistiges Ding. Ich glaube, für ja den Musikfilm an sich halt unglaublich wichtig und für die Karriere der Beatles eben auch sehr, sehr wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall recht anekdotisch an die ganze Sache rangehen können.
Ich habe zu Austin Powers Schande über mein Haupt, glaube ich, sehr viel mehr Anekdoten zu erzählen als zu A Hard Day's Night, zu Yeah, Yeah, Yeah. Das ist ja der deutsche Titel, was ich ja schon mal um damit gleich zu beginnen, hochgradig merkwürdig finde. Anscheinend traut man dem deutschen Kinobesucher anno Mitte der 60er noch nicht allzu viel zu, was die Englischkenntnisse betraf. Und
absolut richtig, ja. Ja.
Er beschränkte sich dann auf den Refrain von, was ist es, She Loves Me?
Genau, She Loves You.
She Loves You, okay. Ja. Ich komme da mit den vielen Love You, Me und so immer ein bisschen durcheinander.
Das war aber auch so die Phase der Beatles, in der sie ehrlicherweise nicht viel mehr zu sagen hatten als She loves you, I love her, you love me, love, love me do und All you need is love, wollte ich sagen, aber das war später.
Ja. Auch vorweg schicken sollte ich vielleicht, ich bin kein Beatles-Fan, also der Film hat es bei mir schon mal dadurch ein bisschen schwer. Ich mag die Beatles, aber ich mag die Beatles auch irgendwie so aus der Distanz und über den Umweg meines Vaters, der ein großer Beatles-Fan ist, der mich eigentlich immer dazu genötigt hat, auch am Klavier schon Stücke von den Beatles einzuüben. Ich glaube, Yesterday und Hey Jude konnte ich tatsächlich mal auf dem Piano spielen und habe es dann auch wieder sehr rapide verlernt.
Okay.
Und für mich war Beatles immer so ein bisschen Pflichtprogramm. So, die muss man gut finden, die muss man mögen und auch irgendwie ihre die Leistung, die sie so so Kulturgeschichte beigefügt haben, auch würdigen. Mhm. Aber ich war irgendwie nie so ein wirklicher Fan. Da geht's dir, glaube ich, ein bisschen anders, oder?
Auf jeden Fall, ja. Die Beatles sind für mich ganz, ganz dolle wichtig. Wobei ich aber immer wieder sagen muss, die spätere Phase, also so alles nach Revolver etwa, hat mich immer mehr angesprochen. Sergeant Pepper, das weiße Album. Verzeihung. Pardon.
We'll fix it in post oder auch nicht.
Ja, ich hoffe. Ja, wie gesagt, also das war irgendwie wie mehr meine prägende Phase und eben auch vielleicht gerade auch das, was dann später kam. Also noch später, wir sagen, also George Harrison ist halt immer sehr wichtig für mich gewesen. Weniger so das dieses durchgenudelte Popzeug, was Paul irgendwie bis heute macht und ja, wie soll ich sagen, John Lennon hat auch irgendwie nur 3 oder 4 sehr, sehr gute Protestsongs auf Lager gehabt. Ansonsten ist er für mich eben auch im Nachhinein deutlich weniger bedeutsam gewesen. Mhm. Aber für mich waren die Beatles, soll ich sagen, ich glaube, es war so der für mich so die Initialzündung zu sehen, dass Popmusik eben, wie soll ich sagen, zwar vielleicht einfach klingen darf, aber nicht einfach sein muss. Mhm. Weil selbst, ich meine, ich hatte es gerade etwas lapidar gesagt, selbst die frühen Songs, und von denen hören wir ja in Hard Day's Night sehr, sehr viele, sind eben sehr, sehr clever, obwohl sie eben total einfach sind und auch gerade von den Texten her nun wirklich nicht belasten. Das war, glaube ich, die große Leistung von Lennon und McCartney als Songschreiber.
Ja.
Dass sie eben genau diese Phase halt super gut aufgegriffen haben und eben bestimmte Sachen transportieren konnten, ohne aber gleichzeitig irgendwie ihr Publikum klein zu halten. Ja, und das ist halt, dann ist es ehrlicherweise schon wieder fast schade, dass das Publikum zumindest in der großen Phase der Beatlemania kaum was davon überhaupt mitbekommen hat, weil sie eben eigentlich nur beschäftigt waren zu schreien.
Ja.
Ansonsten, ich werde meinem Musiklehrer damals ewig dankbar sein, weil der hatte so zwischen was ich kann und die Entführung aus dem Serail und West Side Story oder sowas, hat er eben eine ganze Phase gehabt, wo er uns die Geschichte der Beatles und die Beatles-Songs irgendwie näher gebracht hat und wir die eben analysiert haben und all das. So was wird das gewesen sein, so 9. Klasse oder sowas. Und da habe ich halt ganz, ganz viel halt mitbekommen, auch ganz viel von der, vielleicht auch von der Leidenschaft für die Musik und für diese Zeit und so. Ja.
Ja.
Von daher, ja, ich bin ein großer Fan, als du.
Wir werden uns hoffentlich der Frage annähern, beziehungsweise eine Antwort auf die Frage, kann man A Hard Day's Night Fan sein oder den Film mögen, ohne die Beatles zu mögen? Weil das war so ein bisschen so jetzt meine Erwartungshaltung. Ich habe mich eben gefragt, ja. Als ich als jemand, der jetzt kein großer Beatles-Fan ist, der jetzt auch ihr Spätwerk, sagen wir mal so 65, 66 und die Jahre danach, auch ganz gut findet, aber eben mit den Songs davor relativ wenig anfangen kann, kann ich mich überhaupt darauf einlassen? Vor allem natürlich, weil es schon so ein bisschen so ein Vanity-Projekt ist. Ich meine, die Fab Four spielen quasi ja eine Variation ihrer selbst, eine wahrscheinlich etwas coolere Variante, eine etwas schlagfertigere, lustigere Variante ihrer selbst und werden eben so inszeniert als ja musikalische Halbgötter, die sie eben auch damals waren und werden angehimmelt von jedem und können sich eigentlich so ziemlich alles erlauben und
ja.
Ihre Probleme sind eigentlich gar nicht wirkliche Probleme. Trotzdem werden sie jemals solche inszeniert, zum Beispiel.
Ja.
Und sie immer in Ruhe gelassen werden, aber.
Mhm.
Und ihren schön ihren Hedonismus so ausleben, aber es sei ihnen nicht gestattet. Sie müssen performen.
Ja.
Egal. Dazu vielleicht später mehr. Ich schicke mal voraus die Inhaltsangabe bei der UFDB, um das aus dem Weg zu räumen. Geschrieben hat sie ein Herr Reanimator, wahrscheinlich. Will er nicht irgendwie mit Herr angesprochen werden. Vielleicht ist auch eine Frau Reanimator. Also Reanimator schreibt.
Bride of Reanimator,
ja. Genau. Reanimator schreibt: A Hard Day's Night begleitet die Beatles auf einer Konzerttournee quer durch England und zeigt mit viel Ironie und Witz, wie strapaziös das Leben als Berühmtheit ist. Paul will seinen Großvater nicht alleine lassen, so ist dieser mit von der Partie. als die vier sich zu einem Fernsehauftritt nach London aufmachen. Jede Menge Turbulenzen sind vorprogrammiert, die den Manager Norm fast verzweifeln lassen. So, das war's schon.
Ja. Ja.
Ohne Punkt, das Punkt am Ende und auf den Punkt, ja.
Ja, das ist, und das trifft eben ehrlicherweise die Sache relativ genau. Ja.
Ja.
Durchaus. Nee, viel mehr hat er nicht zu bieten, der Film.
Da gehen jetzt die Probleme los.
Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist, weil was er eben tatsächlich bietet, ist eben eine ganz hervorragende Momentaufnahme dieser Zeit, eben der Beatles, aber eben auch der Jugendkultur, der Beatlemania, des Umgangs, der praktisch auch durchaus ähnlicherweise, ohne zu viel reinlesen zu wollen, aber auch der Konflikte zwischen alter Generation und Jüngeren. Damit meine ich ehrlicherweise nicht mal den anarchischen Großvater, sondern ich meine eben, das ist der Typ im Zug zum Beispiel, der sich irgendwie an den Beatles stört, obwohl sie ehrlicherweise wirklich zu dem Zeitpunkt gar nichts gemacht haben. Oder eben auch der dauerkonsternierte Regisseur bei dem erwähnten Konzert und so. Das ist natürlich alles sehr, sehr wie soll ich sagen, schöner Aufmupfen mit den Beatles irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Was eben einfach so diese Phase eben, glaube ich, widerspiegelt, in der eben ganz deutlich sich eine Jugend von eben ihren Altvorderen abgrenzen will.
Ja.
Und alles, ja, wie soll ich sagen, das ganze steife Establishment quasi genau da kriegt, wo es eben verletzbar ist, nämlich eben durch eben junges Aufmüpfen, durch eben Schlagfertigkeit, hattest du es gerade genannt, Schlagfertigkeit und eben diese sehr hippe Umgangsweise mit bestimmten Sachen und das trotzdem auf die Reihe zu bekommen. Mhm. Ja, und ich glaube, das zeigt der Film tatsächlich von der ersten Minute bis zum Schluss. Ja, und da gibt es halt immer so kleine Überschneidungspunkte. Also wie du sagtest ja gerade schon, der Manager und sein Assistent sind halt so ein bisschen so das Bindeglied irgendwie zwischen diesen beiden Welten. Irgendwie sind sie eher bei den lustigen Liverpoolern, aber andererseits haben sie eben irgendwie mit dem Establishment zu spielen und daran verzweifeln sie im Prinzip.
Ja. Ja.
Ja. Aber ich ganz ehrlich, also wir könnten jetzt den Film durchgehen und dann haben wir natürlich, sagen wir mal, so dieses Halbdokumentarische mit den kreischenden, hinterherrennenden Teenies und all dem und dem Wechsel von Autos, damit sie unbehelligt davonkommen und so. Und wir haben eben, sagen wir mal, so den Blick hinter die Kulissen im Aufnahmestudio. Dann haben wir natürlich diesen ganzen Schabernack, wenn George da irgendwie, was George, ich glaube, irgendwie einen Schnurrbart auf den Monitor malt und sowas.
Ich glaube, es ist Paul, aber ja.
Kann auch sein, dass Paul war. Genau, und all diese Sachen. Aber wir haben natürlich auch ganz viel ganz Wesentliches, was ich glaube, es wird immer gerne so vergessen, was Richard Lester geleistet hat. Lester ist immer so der Beatles-Regisseur. Ich glaube, er hat nur zwei Filme mit ihm gemacht von
Erzählst du Yellow Submarine dazu, an denen ja die Beatles gar nicht wirklich aktiv irgendwie beteiligt waren, außer dass sie Songs geliefert haben.
Ja, und am Ende waren sie mal kurz, zu sehen. Ja,
ist richtig. Ja, stimmt.
Ja. Aber ja, nee, also ich, keine Ahnung, so und so viele Filme haben sie halt gemacht, aber Richard Lester hat im Prinzip eigentlich nur Hard Day's Night gemacht und Herb. Dennoch wird er halt irgendwie so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, er steht halt immer so ein bisschen im Schatten der Beatles im Prinzip, und als wäre er ihr Regisseur gewesen, wo ja doch gerne mal vergessen wird, dass er ja, was weiß ich, eben Superman 2 gemacht hat.
Das ja, für mich ist er immer der Superman 2 Regisseur. Und Superman 3, nicht zu vergessen.
Ja, stimmt, hat er auch gemacht. Da merkt man es, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr.
Oh, auf jeden Fall.
Aber er hat auch, ich kann zum Beispiel A Funny Thing Happened on the Way to the Forum gemacht, den ich sehr liebe, der ist ein sehr, sehr schöner Film. Und er hat eben, und das ist glaube ich der Punkt, auf den ich hinaus will, er hat eben es geschafft, diese Jugendkultur zu transportieren und bei der Gelegenheit praktisch eine Matrize geschafft für Musikfilme. Ja. Weil die, das mag sicherlich auch ein bisschen auf dem Mist der Beatles selber gewachsen sein, weil sie eben keinen klassischen Musikfilm machen wollten, wie man es halt kennt von Elvis zum Beispiel. Und so, dass sie halt gesagt haben, nee, wir wollen nicht, wir wollen nicht halt irgendeine komische Love Story haben mit Musikeinlagen, sondern wir wollen halt was anderes draus machen. Und im Prinzip hat er wahnsinnig viele kleine Musikvideos gemacht, die mit mehr oder weniger Erfolg, aber ehrlicherweise genau an diesem Maßstab orientieren sich heute noch Musikfilme und auch Musikvideos.
Yeah.
Ja, die Band beim Rumtollen über ein Feld zum Beispiel, ja, oder sie sitzen einfach nur rum in dem Eisenbahnwagen und spielen ihre Instrumente. Das, ich meine ganz ehrlich, also so sah MTV doch aus, wo zwischen den also zumindest in den 90ern, ja. Und relativ schnelle Schnitte für die damaligen Verhältnisse, sehr der Film ist an sich sowieso sehr schnell, was man eben so auch nicht kennt, und sagen wir vom Humor her eher so in Richtung Carry On, habe ich so das Gefühl gehabt, mit aber auch sehr viel Verweisen auf klassische Slapstick-Komödien.
Ja.
Ja, ich meine, wenn sie dann von der Polizei verfolgt werden am Ende, das hätte auch so direkt in einem Charlie Chaplin-Film sein können.
Ich glaube, es ist gerade dieser extrem prägende Einfluss, den eben Hard Day's Night hatte, der es mir so ein bisschen schwer gemacht hat, mit dem Film warm zu werden. Ich möchte jetzt mal vorweg schicken, um jetzt nicht irgendwie das damit weiter hinterm Berg zu halten. Mir hat der Film wirklich gut gefallen. Also ich hatte wirklich Spaß über weite Strecken mit dem Film. Der Film kommt einfach mit so einer Menge Vorabballast an und Vorschusslorbeeren. Es ist einer der einflussreichsten Musikfilme aller Zeiten. Die Beatles spielen die Hauptrolle, die große Popband aller Zeiten. Der Film wird quasi universell geliebt. Es gibt eigentlich da diesbezüglich kaum Widerworte irgendwie seitens der Kritik oder seitens des Publikums. Also einer der populärsten und von Kritikern meistgeliebten Filme, nicht nur Musikfilme, Filme aller Zeiten. Und da ist natürlich schwierig, da ranzutreten als, nicht so großer Beatles-Fan, jetzt auch mit irgendwie über 50 Jahren Abstand und zum ersten Mal diesen Film sich anzugucken. In meinem jetzt so nicht gerade jung Alter mehr. Und das ist wahrscheinlich ähnlich, als wenn du irgendwie dein Leben lang gesagt bekommst, oh, Casablanca ist der größte amerikanische Film aller Zeit oder Citizen Kane, und dann siehst du ihn dir an und stehst am Ende vielleicht da und sagst, ja, der war schon ganz gut, aber also bester Film aller Zeiten, ich weiß nicht. Und ich meine, diese selber irgendwie unfair, mit dieser ähnlichen unfairen Haltung, und ich liebe Casablanca und ich liebe Citizen Kane, nur so viel gesagt, mit dieser etwas unfairen Attitüde bin ich, glaube ich, auch Hard Day's Night begegnet und musste deswegen auch erstmal ein bisschen mit dem Film warm werden und hatte so in den ersten 20, 30 Minuten meine Probleme, weil man da eben auch sieht, da ist vieles drin, was man eben auch in vielen, vielen anderen Musiker- und Bandfilmen schon gesehen hat. Und in was weiß ich, von Head, dem Monkeys-Film, oder Spinal Tap als Parodie dieses Formats, oder keine Ahnung, dem Spice Girl-Film. Und ich meine, es wird ja bis zum heutigen Tag. Ich habe jetzt irgendwie nicht gesehen, was Justin Bieber und Katy Perry so in ihren Konzertfilmen machen. Das wird wahrscheinlich ähnlich aussehen. Und man meint eben, alles, was schon mal gesehen zu haben, und dazu muss man sich eben auch einfach dran gewöhnen, an diese stocksteifen Schauspielversuche der Beatles, die am Anfang erstmal so ein bisschen mich so ein bisschen disorientiert haben, weil es immer so wirkte wie, wir haben da mal irgendwie so an Resten aus dem Schneideraum alles so zusammengekramt, um irgendwie so die Beatles in Szenen reinzuzwingen, wo sie eigentlich gar nicht reingehören. Sie wirken eigentlich immer so ein bisschen, als ob sie an der Kamera, sie sollen ja auch nicht in die Kamera gucken, aber als ob sie eigentlich gar nicht so mitkriegen, dass sie in einem Film sind. ja. sondern irgendwie noch bei den Proben.
Ja, ja, ja.
Und an diese Art des Schauspiels, möchte ich es jetzt mal nennen, in großen Gänsefüßchen, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Als ich dann mich irgendwie darauf eingelassen habe und irgendwie mit diesem Format ein bisschen warm wurde, auch so mit diesem, diesem sehr avantgardistischen Stil, diesem Cinema-Verité-Stil, in dem das Ganze auch so gedreht wurde, da hat es mir irgendwann angefangen, Spaß zu machen. Und dann, dann hat es irgendwie auch, ja, so gewuppt, dann hat es Spaß gemacht einfach. Aber, es hat ein Weilchen gedauert und für mich, ja, ganz eindeutig nachvollziehbar, woran es liegt, aber ich kann irgendwo, muss da ein bisschen abstrahieren, aber ich kann irgendwo auch nachvollziehen, warum so viele Leute diesen Film so mögen.
Ja, also ich glaube, also ganz ehrlich, mir ist es gar nicht so sehr aufgefallen. Ich fand halt, also ich meine, ich kenne halt die ganzen, also nein, vermutlich nicht alle, aber ich kenne halt einen Großteil der dieser Interviews, die sie geführt haben am Anfang, wo sie halt irgendwie auch so wahnsinnig clever, schlagfertig und abgedreht halt irgendwie sich selber inszeniert haben, und da musste ich halt relativ viel dran denken. Nun, dazu kommt natürlich auch ehrlicherweise, ich bin halt auch ein großer Fan der Ruttles. Mhm. Ja, und da sehe ich eben gerade bei diesem Eric Idle Film und Neil Innes, sehe ich halt irgendwie so wahnsinnig viel Liebe halt genau zu diesen ganzen Sachen. Von daher kann ich das irgendwie alles nicht so richtig übel nehmen. Was ich tatsächlich eher sehe, ist, dass sie sich alle nicht übernommen haben. Und das ist eigentlich eine ganz positive Sache. Die einzigen beiden Figuren, die ein kleines bisschen mehr Story, ich bin mir nicht richtig einig, ob ich das Wort wirklich benutzen möchte, aber die halt ein kleines bisschen mehr zu tun bekommen, sind George und Ringo.
Ja.
Und ehrlicherweise, das ist seltsam, weil die beiden natürlich eigentlich eher so ein bisschen im Hintergrund standen, immer. Gut, ich meine, Ringo hat danach ja auch durchaus noch etliche Male versucht, zu Schauspielern, mal mit mehr Erfolg, Magic Christian zum Beispiel, oder eben das weniger Erfolg, siehe Caveman, den wir ja auch schon mal hatten.
Großartig.
Ja, ne? Ja. Da war er wieder, Mike Myers. Finde ich, also die beiden machen ihre Sache relativ gut, habe ich so das Gefühl. George macht ehrlicherweise nicht zu viel. Ja, also er übernimmt sich halt nicht in seinem Versuch, irgendwas zu schauspielern. Aber das, was er halt bringen muss, gerade in dieser Szene, wenn er verwechselt wird und man glaubt, er solle eine Meinung abgeben zu was ist das genau? Ein Model oder ich hab nicht so ganz so, eine Teenie-Marke quasi, ja. Er übernimmt sich da überhaupt nicht und er macht seine Sache, glaube ich, ganz ordentlich. Ringo hat ein bisschen mehr zu tun, weil er so ein bisschen, sagen wir mal, das an emotionaler Bandbreite, was der Film zu bieten hat, eben tatsächlich transportieren muss. Und das macht er vor allem über sein Gesicht. Dafür kann er nichts, aber das macht er
nicht. Dafür kann er nichts.
Naja, er guckt halt, wie er guckt, und das passt halt gut, weil sie im Prinzip darauf, also wie er guckt, eben seine Story praktisch aufobtruiert haben, wenn man so möchte.
Also die späten Momente im Film, wirklich Ringo, für mich zu den absoluten Highlights, muss ich sagen. Also noch das, was für mich so mit am meisten im Gedächtnis geblieben ist, sind tatsächlich so diese sehr, sehr slapstickhaften Momente, in denen Ringo da quasi allein unterwegs ist und die anderen sich quasi um ihn Sorgen machen, ob der Auftritt dann damit am Ende platzt und so weiter. Und der Fernsehregisseur und ihr Manager gehen schon durch die Decke. Und eben hier die anderen drei rumalbern. Und was Ringo da erlebt, da irgendwie auf seinem Solo-Exkurs, das fand ich unglaublich amüsant. Und irgendwie da platzt auch für mich so das höchste Maß an Anarchie raus, was dieser Film so zu bieten hat. Nicht zuletzt in der Szene, in der Ringo es wagt, sich mit einem Hitlergruß zu verabschieden von Pauls Großvater da in diesem Diner.
Ja, genau genommen, das ist halt ein Statist in Nazi-Uniform.
Ja. Das ist schon cool. Und ich meine, wie gesagt, also auf das, was du bereits erwähnt hast, der Film wird eben gegen Ende zunehmend slapstickhafter und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also Witze nachzuerzählen ist blöd, aber der Film gibt sich eben also zu 3, 4, 5 Mal in wirklich absurde Höhen, wenn zum Beispiel da die Dame in das Loch auf der Baustelle fällt, einfach so, ja. Oder dass diese Autoverfolgungsjagd gibt. Und das da, wo der Film irgendwie so jegliche Bodenhaftung verliert, da hat er mir eigentlich dann so am meisten Spaß gemacht, weil er da auch dieses Element vergessen hat, was er so am Anfang ein bisschen zu sehr bemüht, wie ich finde, dieses, ach, die Fab Four, das sind doch eigentlich nur ganz normale Jungs und die wollen doch eigentlich nur Ruhe haben und so weiter. Und nee, sind sie eben nicht, sind eben Superstars, sind millionenschwere Superstars. Sie sitzen am Ende des Films in einem Helikopter und irgendwie Geldscheine fliegen raus und das ist irgendwie auch so sinnbildlich für den Exzess des Films.
Das sind doch keine Geldscheine, das sind die gefakten Autogrammkarten vom Opa.
Ach so, natürlich, stimmt ja. Wie gesagt, also für mich dieser Versuch, sie irgendwie so als normale Jungs von nebenan zu etablieren, was ich irgendwie das Gefühl habe, der Film so hemdsärmelig versucht in den ersten 10, 15, 20 Minuten, das funktioniert für mich eben nicht so. In dem Moment, wo der Film eben sagt, okay, jetzt gehen wir wirklich steiger, überhöhen wir wirklich alles, das Absurde, macht's wirklich Laune.
Auf jeden Fall, denke ich. Ich denke auch. Ich meine, es ist halt. Ich glaube, sie sollten halt super sympathisch rüberkommen. Ich denke, das ist ihnen gelungen, zumindest eben für das damalige Publikum. Ja. Und ich meine ganz ehrlich, ein großer Unterschied zwischen zwischen Johns Zynismus und sagen wir mal sowas wie, keine Ahnung, Bill Murray in Ghostbusters, das gibt's ja nun nicht wirklich. Ja. So dieser Wunsch halt irgendwie zu jeder Zeit irgendeinen blöden Spruch auf den Lippen zu haben, der einem offenkundig nicht mal übel genommen wird. Ich denke, dass so eine Rolle halt angebracht ist bei ihm. Was ich interessant finde, ist, dass Paul ehrlicherweise fast gar nicht stattfindet.
Ja.
Als Figur und mit irgendeinem Story-Arc oder sonst irgendetwas. Der sticht da irgendwie gar nicht vor. Ich frag mich natürlich so ein kleines bisschen, haben sie das gemacht, weil er nicht besser konnte oder wollte er nicht oder war er irgendwie, keine Ahnung, gehemmt oder
ich tue mich immer schwer mit der Kritik von Musik und irgendwie schauspielerischen Qualitäten, deswegen halte ich mich auch diesbezüglich, wenn wir jetzt hier Filme rezensieren, immer ein bisschen zurück, aber mein persönlicher Eindruck, wenn ich es mir denn mal erlauben darf, ist wirklich auch, dass Paul von den Vieren da in schauspielerischer Sicht der am wenigsten talentierte war und das fällt extrem auf, eben in der Anfangsszene im Zugabteil, wo er seinen Großvater vorstellt, was eigentlich so ein Moment war, wo ich dachte, oh je, ich werde echt schwer haben mit den folgenden 80 Minuten, wenn das so weitergeht. Ja. Aber in dem Moment, wo Paul dann irgendwie wirklich für weite Strecken des Films in der Bildfläche verschwindet, macht es dann wieder deutlich mehr Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist ganz spannend zu sehen. Ich meine, sie geben sich halt nur ganz, ganz leicht den Anschein, überhaupt irgendeine Form von Story überhaupt parat zu haben. Das bisschen, was eben, abgesehen von Ringos Solo-Exkurs da und Georges kurzer kleiner Geschichte, benutzen sie eigentlich hauptsächlich die Figuren drumherum. Um ihre Geschichte zu erzählen. Und ich vermute mal, das ist keine schlechte Idee gewesen. Weil es ist eben natürlich genauso, wie du sagst, die Beatles sind eben zu dem Zeitpunkt die allergrößten gewesen. Ihnen jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine hanebüchene Geschichte aufzustülpen, wie sie es eben ja gerne mal mit Elvis gemacht haben, wäre vermutlich wirklich keine gute Idee gewesen. Interessant ist allerdings, dass sie es ja natürlich im nächsten Film genauso gemacht haben, aber dann eben auch gleichzeitig wieder sehr selbstbewusst. Ich meine, hast du jemals Herb gesehen?
Ja.
Ja, viele Jahres, ja. Es ist, ich meine, der Film ist echt so ist absurd wie nur was. Scheint aber eben eher eine Parodie seiner selbst zu sein. Und so weit sind sie natürlich bei A Hard Day's Night noch gar nicht. Sie wollen sich nicht selber hops nehmen. Ganz im Gegenteil, sie wollen eben im Prinzip ihre Marke etablieren.
Ja.
Und ich habe den dringenden Verdacht, dass ihnen das sehr, sehr gut gelingt.
Offensichtlich, ja. was so die Reaktionen von Publikum und Kritikern ja auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte beweisen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber ich vermute mal nicht. Ich glaube auch nicht mal, dass Lester oder die Beatles selber darauf eine Antwort hätten. Aber mich hat es sich so ein bisschen überrascht, nicht unangenehm, weil die Songs sind sehr, sehr gut, dass eben alle Songs, die im Laufe des Films gespielt werden, quasi so in diesen Videoclip-Montage-ähnlichen Sequenzen, die so dazwischen geschnitten werden in die Gänsefüßchen auf Handlung, dann am Ende des Films eben nochmal gespielt werden, eben in so einem Konzertrahmen. Es sind eins zu eins dieselben Songs und ich glaube sogar dieselben Aufnahmen, die dort dann auch gespielt werden.
Ja, es ist halt ein Medley halt.
Quasi nochmal so als Best-of-Zusammenschnitt. So, wir spielen nochmal für euch, was ihr jetzt in den letzten 70 Minuten schon mal gehört habt.
Ja.
Und, wie gesagt, das ist nicht schlecht, weil die Qualität der Songs über jeden Zweifel haben, aber mich wundert es doch ein bisschen, dass sie da nicht irgendwie nochmal mit so ein paar, ein, zwei extra neuen Nummern ankamen.
Es ist mir auch aufgefallen. Ich habe da allerdings keine wirkliche Erklärung für. Ich weiß nicht, wie viele Platten sie raus hatten zu dem Zeitpunkt. Ich glaube aber, also zumindest die, wenn ich meine eigene Schallplattensammlung irgendwie Revue passieren lasse, dann sind aber tatsächlich die meisten der frühen Beatles-Platten selber gar nicht so gut, wie beispielsweise die Singles. Also die meisten großen Hits der Beatles, die wo jeder mitsingen kann und keine Ahnung, auf der Gitarre begleiten und irgendwie am Lagerfeuer noch die Mundharmonika rausholen, die sind allesamt nicht auf den Platten. Dann sind eben einzeln als Singles erschienen und irgendwie viele, viele Jahre später erst unter auf diesem schwarzen Album praktisch zusammengefasst worden. Mhm. Und das mag halt ehrlicherweise auch durchaus ein leichtes Problem gewesen sein. Außerdem, es kann auch sein, dass sie irgendwie gerade eine neue Platte hatten oder eben diese Platte aufgenommen haben. Sie haben ja den Score gemacht, zusammen mit George Martin, der sie irgendwie jahrelang halt produziert hat oder arrangiert hat. Jedenfalls kann es durchaus sein, dass es eben vor allem natürlich ein Promo-Ding war, genau dafür. Nicht irgendwie zu zeigen, guck mal, das sind unsere alten Hits, die kennt ihr alle schon, sondern das sind unsere neuen Hits. Und damit ihr die auch alle morgen schön kauft, haben wir sie hier gleich nochmal als Medley. Ja. Oder vielleicht war es auch genau das, was das Publikum haben wollte. Irgendwie die Lieder, die sie gehört haben, fanden sie so toll, dass sie die jetzt nochmal zum Schluss haben wollten. Oder keine Ahnung. Alles nur so Ideen und Theorien, aber ja, es ist mir auch aufgefallen.
Ja, worüber lohnt es sich noch zu reden? Wie heißt der ältere Herr? Also ältere Herr ist relativ, ich glaube irgendwie, er war damals vielleicht irgendwie um die 50, also mitnichten jetzt in einem Alter, in dem man Pauls Großvater sein konnte. Ich glaube, Wilfred Bramble heißt der Schauspieler.
Richtig, ja.
Und ich war ein bisschen überrascht zu sehen, dass er tatsächlich, glaube ich, nur in zwei Carry-On-Filmen dabei war, weil ich habe irgendwie in das Gesicht geguckt und dachte, ich glaube, das ist in jedem Carry-On-Film dabei.
Ja.
Gefühlt, aber ich glaube, de facto nur in zweien.
Ja. Aber er hat auch so eine Fresse, also so eine, ne, der passt da gut rein in genau dieser, in diese Form von Filmen, ja. Mhm.
Und ist natürlich auch gegen Ende des Films vor allem körperlich so gefordert, da hätte man einen schlechten 70-Jährigen reinsetzen können.
Ja, unwahrscheinlich, ja.
Na gut, ich bin eigentlich relativ auspalabert, wie es eben so ist bei Komödien. Ich könnte es natürlich noch irgendwie 48 Szenen nacherzählen, von denen ich sage, ach, die war aber amüsant, aber ich halte mich zurück.
Ja. Ich glaube, ich habe auch relativ viel schon jetzt gesagt. Ich weiß immer nicht so genau, ob sowas tatsächlich für unsere Hörer interessant ist.
Natürlich, Daniel. Natürlich.
Ja. Entschuldige.
Also wer uns 159 Episoden treu ist, der muss jetzt auch hier durch.
aber ich finde, weil du sagst irgendwie diese viele, viele kleine Szenen, die könnte man alle nacherzählen, aber ich mag mich irren, aber ich meine auch, dass das eben mit auch sicherlich einer der Gründe für den Erfolg des Films sein kann, weil er eben so kleine Momente hat, weil er vielleicht auch durchaus viele, sag mal, so zitatfreudig ist.
Ja.
Kleine blöde Sprüche, die man dann irgendwie später nochmal bringen kann, wenn man selber mal irgendwie in einer vermeintlich ähnlichen Situation sein könnte oder sowas. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab den gerade also diesmal zum ersten Mal auf Englisch gesehen und ich empfand ihn als unglaublich schwer. Ich bilde mir ein, sehr gut Englisch zu sprechen. Ich meine, ich habe den Quatsch mal studiert. Aber dieser Liverpooler Akzent, dazu eben noch sehr, sehr schnell und eben auch eine gewisse Form von Jugendsprache. Man erinnert sich nochmal an die Szene mit diesem Werbeheini, der irgendwie jedes dritte Wort von George irgendwie aufschreiben lässt, weil er es verwenden will später. Das hat mir über weite Strecken sehr schwer gemacht, dem Film halt, sag mal, wirklich wortwörtlich zu folgen. Nicht der Handlung, weil die ist sowieso relativ dünn, aber eben wirklich jeden einzelnen kleinen Spruch irgendwie nachzuvollziehen, finde ich schwer.
Ja, mir fehlt der Vergleichswert. Ich kenne ihn jetzt nur auf Englisch und was soll ich dazu sagen? Ja.
Also ich hatte ihn früher mal auf Deutsch logischerweise gesehen, weil irgendwie unsere Videothek hatte den nicht anders. Und soweit ich mich entsinne, hatte Ringo die Synchronstimme von Jerry Lewis und Kermit aus der Muppet Show. Und Paul wurde, glaube ich, synchronisiert von diesem Kabarettisten Wolfgang Gruner? Mir ist so, als ob. Also auf jeden Fall eine ganz seltsame seltsame Entscheidungen. Ich kann mich auch nicht entsinnen, ob sie so sehr mit Jugendsprache um sich geworfen haben.
Ich kann nur zustimmen, brummen, und ich nehme das jetzt alles mal für bare Münze, da ich mich irgendwie damit in keinerlei Hintergrundwissen diesbezüglich besitze und sowieso was Synchronisation, Synchronsprecher anbetrifft, immer relativ blank ziehen muss. Ja,
ja. Aber, wie unangenehm. Aber nun, das Thema werden wir vielleicht später nochmal haben.
Ja, genau. Stichwort Jugendsprache, Stichwort Swinging 60s, Stichwort Zitatfreude. Ein großer Spezialist für zitatfreudige Filme ist ja auch Mike Myers. Guckt man so auf seine zwei, die zwei großen Leistungen innerhalb seines Oeuvres zurück, und man denke da an Wayne's World und eben an Austin Powers, International Man of Mystery, über den wir jetzt reden, dann fallen einem dazu wahrscheinlich gleich erstmal irgendwie so 5 bis 10 Gags oder Begrifflichkeiten ein, die es irgendwie geschafft haben, so in unseren popkulturellen, zeitgeistigen Sprachgebrauch einzugehen, und einige davon sind auch wieder verschwunden und einige sind geblieben. Um mich nur mal von vorhin zu zitieren, dieses irgendwie bla 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 Nord nicht, ist auf jeden Fall geblieben.
Ja. Swing nicht so sehr.
Swing nicht so sehr. Basil Exposition ist bei mir geblieben, einfach weil es so so schön auf den Punkt bringt, was eben einige Charaktere so für einen Zweck erfüllen in sehr, sehr vielen Filmen. Und was noch so geblieben ist, werden wir gleich erörtern. 97 kam der Film raus. Unter dem deutschen Titel Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat, in Deutschland veröffentlicht.
Heilige Scheiße, sag ich mal, ja.
Ja, da gibt's aber Schlimmeres.
Ja, das ist wahr.
Ich glaube, naja, da könnte man so einiges nennen. Ich glaube, allein damit kann man eine Episode füllen. Aber ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal. Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis, fällt mir
immer. Zum Beispiel, ja, der ist immer ein zeitloser Klassiker, ja.
Austin Powers. Geschrieben hat die Inhaltsangabe wie immer, wie fast immer, Moonshade bei der OFDB.
Ich bin ein großer Fan, ja.
Wir sind große Fans, genau. Und er schreibt da: Swinging London 1967, die Zeit von Psychedelic Music und freier Liebe und natürlich die Zeit von Austin Powers, Fotograf, Liebhaber, Agent in Diensten ihrer Majestät. Sein großer Widersacher ist der glatzköpfige, äußerst böse Dr. Evil, der sich in die Enge gedrängt in einem Raumschiff 30 Jahre einfrieren lässt, um in den 90er wieder aufgetaut zu werden. Als dies publik wird, taut der Geheimdienst auch Austin wieder auf, der Dr. Evils Beispiel gefolgt ist. Begleitet von der Tochter seiner ehemaligen Sekretärin Miss Kensington macht er sich ans Werk, dem gern vor böser Freude am kleinen Finger saugenden Evil das Handwerk zu legen. Okay. Ja. Doch sein wahrer Feind ist die Gegenwart, denn freie Liebe gibt es nicht mehr und die Welt ist um einiges komplizierter geworden. Aber zum Glück ist auch Evil in Nöten. Sein Sohn Scott hat keinen Respekt vor ihm. Ihm fehlen ebenfalls wichtige Informationen und allmählich gehen ihm die Handlanger aus. Ich glaube, ich habe irgendwie so das Gefühl, die Handlung des Films hat Moonshade persönlich berührt, weil er stellt doch sehr Aspekte des Films sehr, sehr prominent in den Vordergrund, die eigentlich keine große Rolle spielen, aber.
Ja, ne, den Eindruck kann man haben, ja.
Ich glaube, Moonshade liebt einfach auch freie Liebe und hat auch vielleicht auch Probleme mit seinem Sohn. Wer weiß das schon?
Oder mit seinem kleinen Finger, ja.
Wünscht, er käme mal zu uns die Sendung.
Würde mich sehr freuen.
Ja, Jay Roach hat Regie geführt. Ich glaube, das hat auch noch bei den weiteren zwei Teilen, die da rauskamen, über die wir vielleicht später noch ein Wort verlieren, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Und George Clinton hat nicht der Funkadelic George Clinton, sondern der andere George Clinton hat wieder die Musik komponiert, den wir auch schon bei Wild Things hatten, den wir da sehr gelobt haben. Ich weiß nicht, ob wir ihn hier loben werden, denn ich kann mich eigentlich an so klassischen Score gar nicht erinnern, sondern nur an die vielen schönen Songs in dem Film.
Okay, also abgesehen davon, dass der wirklich, also der erste Film ist wirklich Soundtrack-technisch brillantst.
Ja, das ist wirklich, wirklich ganz Soundtrack-technisch, aber Score-technisch?
Ist der auch super. Also ich mag ihn sehr, ja. Also ich hatte ja, genau. Das macht die Sache nicht besser, aber vielen Dank. Also ich finde den echt klasse, den Soundtrack und auch den Score. Und ich besitze tatsächlich sämtliche CDs von dem Ding. Also das ist wirklich. Ja. Mag das alles sehr, sehr gerne. Und wie ich finde, halt der gesamte Film transportiert eine parodistische, satirische, nicht unbedingt, aber sagen wir mal zumindest einen ironischen Blick auf Sachen, die offenkundig die Filmmacher sehr lieben. Mhm. Und ehrlicherweise der Soundtrack geht da in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Also auch bringt irgendwie das Schönste und Beste, was wir uns so unter Spy-Movie Soundtracks vorstellen, halt auf den Punkt. Von daher, ich mag den sehr, sehr gerne. Mhm.
Ich habe mir völlig zu Unrecht viel zu wenig Beachtung geschenkt jetzt, aber stimmt schon, wenn man sich so mal in Erinnerung ruft, dann sind da viele schöne Momente, musikalisch. Ja.
Aber damit habe ich auch ehrlicherweise schon mein Hauptpunkt an dem Film habe ich, glaube ich, jetzt schon erwähnt, weil ich meine, es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Er hatte mich über lange Zeit sehr inspiriert. Mhm. Ohne sagen wir mal, irgendwie zu versuchen, irgendwie den Humor irgendwie zu treffen, aber ich glaube einfach so diese Begeisterung für Dinge, die eben auch zu diesem Zeitpunkt als sehr infantil wahrgenommen wurden, aber ich habe das Gefühl, Austin Powers, zumindest der erste Film, der schämt sich eben nicht dafür und das macht ihn unglaublich sympathisch.
Ja. Ich mag ihn auch gerne. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich habe ihn eine Zeit lang sehr, sehr häufig gesehen. Also relativ zeitnah, so nach seiner Kinoveröffentlichung. Ich kann mich nicht mehr ehrlich gesagt daran erinnern, ob ich im Kino war. Ich weiß aber auch, glaube ich, dass er, meine mich zu erinnern, dass er zumindest in Deutschland schneller aus den Kinos wieder raus war, als er reingekommen ist. Und er war ich möchte nicht sagen, gerade raus ein Flop. Aber es war jetzt auch kein besonders großer Erfolg und es ist definitiv ein Film, der eben auch sein Hauptpublikum auf DVD dann gefunden hat.
Ich glaube, das ist ehrlicherweise aber auch in Amerika jetzt nicht viel anders gewesen. Mhm. Ich hatte zumindest neulich mal gelesen, dass der eben auch ein absoluter Videorenner war.
Ja.
Ich erinnere mich, also meine erste Zusammenkunft quasi mit Mr. Powers war bei den MTV Movie Awards, die von Mike Myers gehostet wurden. Und da hatte er einen kleinen Gag mit Jenny McCarthy als Romeo und Julia. Und er war aber eben Austin Powers. Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Dachte mir, was ist denn das für ein Quatsch? Und das Publikum johlte und war total begeistert. Und ich dachte mir, so ein Blödsinn. Was soll das? Ja, und gegen Ende der Aufnahme kam er dann nochmal raus als Austin Powers und sang diesen BBC-Song, den er mit seiner Hofseher geschrieben hat, Ming-T, in der Band. Leider haben die nur zwei Lieder gemacht. Ich finde die ziemlich cool tatsächlich. Und da gefiel mir das schon besser. Ich mochte den Ansatz sehr gerne und ich fand den Song schmissig. Hab's aber ehrlicherweise sofort wieder vergessen. Als ich dann in Irland war im Kino, hatten sie einen großen Pappaufsteller mit Austin Powers und diesen vier, fünf Haartrocknern und irgendwie dem Brusthaartopä zum Anfassen. Da dachte mir, okay, ja, da war irgendwie was. Ich hab's irgendwie so halb im Ohr noch gehabt. Und ehrlicherweise, das nächste, was ich dann mitbekam, war, dass der Film auch wieder raus war aus dem Kino.
Ja. Mein erster Berührungspunkt mit Austin Powers war, glaube ich, so, war definitiv während unserer Abiturfahrt 1997, als wir irgendwie in Südengland waren und da plötzlich irgendwie in einem HMV oder einem Virgin Store Poster und Aufsteller waren eben von Austin und von Elizabeth Hurley in diesem Emma Peel Leder Einteiler, sehr sehr ansprechend. Mhm. Und ich dachte auch, was für ein Scheiß. Und man muss eben auch er hat mich auch natürlich mich 18, 19-Jährigen total angesprochen, weil fand ich erstmal cool, dachte, das ist so verrückt, das muss gut sein. Und ehrlich gesagt, ich habe auch den Namen Mike Myers komplett entweder überlesen oder konnte irgendwie so den Brückenschlag nicht herstellen, den gedanklichen zwischen seinem Namen und Wayne's World und Filmen, die ich mochte. Man muss eben auch mal sagen, 97 war zumindest in meiner Erinnerung noch nicht so die Zeit, die mit diesem ganzen Retro-Kram total übersättigt war, wie heutzutage, ja. in der eben jede Woche irgendein Reboot von einem 80er-Franchise in die Kinos kommt und jetzt kommt der neue Ghostbusters-Trailer raus und hey, bei Netflix läuft gerade Fuller House, das Reboot von Full House, auf das die ganze Welt gewartet hat und sowas zu sehen, eben ein Film, der sich lustig macht, der ein Genre parodiert, der eine Epoche parodiert, der eine Kulturbewegung parodiert, wie Austin Powers, nämlich diesen ganzen 60er, 70er Zeitgeist, Flower Power, Freiliebe, Agentenfilme, weiß nicht, Arthouse-Kino ja auch. Ich meine, die Anspielungen sind ja, laufen ja von Russ Meyer bis zu Antonioni. Ja. Das gab's einfach damals noch nicht so in dieser inflationären Häufigkeit wie heute, wo einfach alles Meta ist und alles selbstironisch und alles mit Augenzwinkern und weiß nicht, Deadpool in die Kamera grinst und sagt, haha, ihr guckt nur einen Film. Und das hat mich schon irgendwie angesprochen. Also nicht, dass ich das jetzt alles aus dem Poster rausgelesen habe oder diesem Aufsteller, den ich da gesehen habe. Ja. Aber dann, als ich den Film gesehen habe, eben hatte ich eben dieses Gefühl, dachte, hey, das ist schon was Besonderes. Und ich meine, so diese prickelnde Faszination ist so ein bisschen verloren gegangen im Laufe der Jahre. Mittlerweile sehe ich es einfach nur noch als eine sehr, sehr gelungene Komödie mit vielen Gags, die noch sehr, sehr gut funktionieren. Bis auf die, naja, dazu kommen wir vielleicht gleich, bis auf die sehr, sehr 1997er, 90 spezifischen Gags, zum Beispiel, vielleicht, ich denke an den Gastauftritt von Tom Arnold zum Beispiel.
Ja.
Aber ansonsten funktioniert der Film für mich auch immer noch sehr gut. Ich mag ihn wirklich auch noch sehr.
Ja. Ganz so konnte ich das, glaube ich, dann also trotz dieses meines Mitbekommens der ganzen Sachen konnte ich es trotzdem irgendwie nicht so richtig einordnen. Ich fand auch eben wieder den deutschen Titel fand ich eben auch blöd, muss ich ehrlich sagen. Also das hatte ich schon irgendwie mitbekommen, wie International Man of Mystery fand ich irgendwie interessanter als eben nur ausgerechnet das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. Also ehrlicherweise, da hätten auch ein Hilfe vorgepasst und ein Junior hinten dran. Dann wäre es so ein richtiger typischer Videothekentitel gewesen. Hilfe, das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat, Junior.
Das Lustige ist ja, die englischen Originaltitel der Sequels gehen ja dann schon wieder in die Richtung, eher das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. Also sowas wie Gold Member ist ja dann.
Ja.
Ja. Lässt ja jegliche Subtilität vermissen.
Absolut. Den großen Durchbruch hatte bei mir Austin Powers eigentlich erst kurz bevor der zweite kam. Ich war ja in Amerika 99 und da war der Film ein unglaubliches Merchandise angezogen, wie keine Ahnung, Pappaufsteller, die irgendwie Muhahaha machten, wenn du daran vorbeigelaufen bist und Zeug ohne Ende, wie das Auto als kleines Matchbox-Dingens und ach, keine Ahnung. Jedenfalls das war dann der Moment, wo ich mir den Film eben angucken wollte, eben auf Video und war hochbegeistert. Wollte mir nochmal ansehen, da war dann irgendwie ausgeliehen, habe ich mir, ich glaube, es war ursprünglich, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe ursprünglich die englische Fassung gesehen, dann habe ich mir die amerikanische DVD, glaube ich, ausgeliehen oder irgendwas in der Richtung. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, da fehlten Szenen. Also die ganze gesamte Christian Slater-Szene zum Beispiel war nicht drin. Und das wunderte mich halt sehr und das reizte mich ja damals dann auch schon dringend zu versuchen, irgendwie alles zusammenzukriegen von dem Film, was irgendwie zu haben war. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Film hat ihm einfach auch einen Nerv getroffen. Ja, wie ich vorhin schon mal sagte, diese Liebe zum Detail. was mich ja fast schon wieder Richtung Ruttles bringt, ehrlicherweise. Aber auf jeden Fall diese unglaubliche Freude daran, Dinge zu machen, die eben schon seit 20, 30 Jahren keiner mehr gemacht hat, sie dann halt sich drüber lustig zu machen, in gewisser Weise, aber eben sie nicht auflaufen zu lassen, sondern halt immer weiter durchblicken zu lassen, das ist etwas, was wir sehr mögen.
Ja.
Ja, und eben natürlich, ich meine, glaube ich, das ist auch ein großer Vorteil des ersten Films gegenüber den folgenden, dass sie eben eine gewisse emotionale Entwicklung haben für ihre Figur.
Ja.
Und dass man eben durchaus halt damit mitfühlen kann im weiteren Sinne, wie es halt bei einer solchen Komödie halt möglich ist. Es kann also durchaus auch sehr, sehr ergreifend sein, die Musikauswahl tut da ihr Übriges halt, weiß ich, mit Burt Bacharach am Piano und so. Ja, wie gesagt, aber das, was ich glaube ich ganz toll fand, war, dass sie eben alles mochten, was ich auch mochte. Ja, und irgendwie, dass sie aber auch durchaus schon den Finger drauf legten, was eben vielleicht, ja, was vielleicht ein bisschen überkandidelt ist. Man denke zum Beispiel an die Szene mit Will Ferrell als Mustafa, der irgendwie 5 Minuten lang stirbt, ne, wo sie eben einfach diese Eigenheit von Bond-Bösewichten, eben ihre eigenen Leute halt irgendwie niederzumetzeln, halt auf dem Bahn oder eben auch, keine Ahnung.
Das ist ja Moonshade auch aufgefallen.
Ja, ja. Ja, in gewisser Weise. Oder eben sich die Frage, wenn sich der Film die Frage stellt, was ist eigentlich mit der Familie der Henchmen? Und so. Und das fand ich eben auch sehr, 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 sehr nett. Oder keine Ahnung, was, wenn eben der Bösewicht auf seinem futuristischen Stuhl dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Meter nach hinten rollt und irgendwie peinlich berührt irgendwie nach vorne rutschen muss wieder. So eine Sachen haben mir halt irgendwie sehr, sehr gefallen, weil ich irgendwie dachte, ja, es ist einfach sehr, sehr clever beobachtet.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist wirklich clever und es ist wirklich auch, das ist so auch eine Qualität, die Sequels fast komplett vermissen lassen, indem man eben wirklich, glaube ich, einfach wieder mal einer der typischen Fälle, in denen man der eigene Erschaffer dieser Figur auch nicht so wirklich kapiert hat, was den Reiz ausmacht dieser Filme, ja. Nämlich gerade diese Liebe zum Detail und diese Richtig. Sachen entdecken zu können und eben nicht diesen, ich meine, Austin Powers hat eine Menge humoristische Szenen, die einen eben anspringen, die einfach slapstickhaft sind und dadurch lustig, aber in gleichem Maße der eben auch popkulturelle Referenzen, kleine Details, einfach so Kniffe und erzählerische Tricks und charakterliche Kniffe irgendwie zu bieten, die einfach so direkt an die Liebhaber dieser Art von Filmen gehen oder dieser Art von Musik. Und es gibt garantiert gar viele Leute, denen Burt Bacharach nichts sagen wird, aber die eben daraus irgendwie Lustgewinn ziehen aus der Szene, in der er eben kurzen Gastauftritt hat oder die eben niemals Beyond the Valley of the Dolls gesehen haben oder Blow Up gesehen haben oder Michael Caine in, wie heißt der Film, Malta sehen und sterben gesehen haben, der eben einen ähnlichen Look hat wie Austin und oder Hard Day's Night gesehen haben. Ich meine, nichts erinnert ja auch ein bisschen daran, die Anfangsszene an.
Ja,
klar. An die hysterischen Fans, die Beatles verfolgen.
Ja, natürlich. Es erinnert nicht nur daran, sie haben so ein, zwei Sachen direkt rausgenommen, was ich. In der Telefonzelle mit Bart zum Beispiel. Das ist natürlich genau das, was die Beatles machen. Ja.
Und das macht eben für mich auch den großen Reiz aus. Einfach, dass man, dass der Film einem die Möglichkeit oder mir die Möglichkeit oder uns die Möglichkeit gibt, die ein bisschen mit popkultureller Vorbildung rangehen, auch ganz viele von diesen Details eben selber zu entdecken. Neben all den ja eher oberflächlichen Freuden, möchte ich mal sagen, der Film eben auch zu bieten hat, die für mich nicht mehr alle so gut funktionieren. Aber das ist jetzt auch kein wirklich echter Kritikpunkt, denn dieselbe Art von Kritik jetzt im weitesten Sinne könnte man auch auf jeden der Abrams-Zucker-Filme anwenden. Auch da gibt es unzählige Gags, die einfach überhaupt nicht funktionieren. Aber Austin Powers, zumindest der erste, bietet die eben in einer dermaßen hohen Frequenz, in dermaßen häufiger Schlagzahl, dass man eben darüber hinweg sieht, wenn mal irgendwas nicht so gut funktioniert. Und es gab eigentlich wirklich nur zwei, drei Momente, wo ich mir sagte, nee, das ist jetzt unangenehm. Aber zum Beispiel, wenn Tom Arnold auftritt und ich denke mir, okay, Tom Arnold ist für mich einfach so ein popkulturelles Artefakt, der irgendwie Mitte der 90er einfach auch eine nicht lustige Persönlichkeit und ihm da irgendwie so ein Gastauftritt von mehreren Minuten einzuräumen, ist für mich relativ reizlos. Aber na gut.
Ja. Also so ich habe immer so das Gefühl, dass mir mein Grinsen im Gesicht gefriert bei der Lucky Charms Szene zum Beispiel. Ich irgendwie denke,
Ja. Da gab es zwar bestimmt so einen Werbespot, ja.
Ja, genau. Ja, aber es ist irgendwie. Also natürlich, das Ding hat als einige Sachen, die eben vielleicht eben nicht mehr so funktionieren. Aber eben halt unglaublich viele Sachen, die eben noch sehr, sehr gut funktionieren. Und einfach deutlich, deutlich besser als eben das, was danach kam. Wenn eben, keine Ahnung, wenn eben, sagen wir mal, die Liebe zum Detail halt eben diesem Gross-Out-Humor halt weichen muss von einem Fat Bastard zum Beispiel. Hm. Ja, wo ich irgendwie denke, ich brauch's nicht. Verdammt nochmal, ich brauch das einfach gar nicht. Und wobei ehrlicherweise, ich muss ja mal wieder sagen, der zweite Film hat mich ja, den habe ich ja tatsächlich sogar im Kino gesehen. Der verliert mich ja quasi schon genau in dem Moment, in dem Vanessa ein Fembot ist und Basil Exposition meint, ja, das wussten wir eigentlich schon immer.
Ja.
Aber ich denke, ja, genau, Jungs, ihr habt überhaupt nicht verstanden, warum euer erster Film funktioniert hat.
Ja.
So ist es. Und ich meine, das ist, glaube ich, 2 Minuten im Film, oder so? Also das ist
ja, ein klassischer Fehler, der immer wieder begangen wird. Ich finde es auch sowas relativ schlimm, weil du hast es ja bereits angesprochen, weil tatsächlich die Love Story so im Rahmen des Möglichen, man muss ja einfach sagen, der Film ist jetzt irgendwie eine 90 Minuten lange Slapstick-Komödie im weitesten Sinne, ja. Im Rahmen des Möglichen eben die Love Story auch ganz gut funktioniert. Und ich würde nicht sagen, dass der Film große Momente der Tragik hat oder der irgendwie mit einem großen emotionalen Gewicht. Aber es ist eben einem schon, die Figuren sind einem eben schon so sympathisch und der Film bemüht sich eben auch, ihnen so ein bisschen mehr einfach noch an Persönlichkeit und Seele zu geben, als einfach nur, hey, Austin Powers ist der verrückte Typ, der irgendwie in den 60ern stecken geblieben ist und irgendwie Elizabeth Hurley, die ja quasi emanzipierte, taffe Frau der 90er. Also klar, letztendlich ergibt es immer noch herzlich wenig Sinn, dass die beiden am Ende zueinander finden. Also das passiert dann doch relativ schnell, eigentlich so über einen Burt Bacharach-Song hinweg. Aber ich meine, wer kann es Elizabeth Hurley verdenken? Ist einfach ein sehr, sehr guter Song. Aber es ist, wie gesagt, im Rahmen des Möglichen funktioniert es eben ganz gut. Und warum es eben auch für mich jetzt in Bezug auf Austin Powers so gut funktioniert, auf die Figur von Austin Powers, ist eben, weil die Figur eben konsequent als so ein Naivling dargestellt wird und niemals irgendwie sowas Boshaftes hat, Ekliges, Misogynes. Ja. Er schläft auch nicht mit Frauen oder irgendwie bumst sich durch die Gegend, weil er irgendwie einfach ein widerwärtiger Macho ist, sondern einfach, weil es eben naturell entspricht und weil er sich auch in der Umgebung befindet, die es ihm eben erlaubt, weil er irgendwie einfach ein kleiner Schelm ist und das Glück hat, eben in der Umgebung sich zu befinden, die ihm eben erlaubt, eben seine kleinen Schelmhaftigkeiten auszuleben. Und einfach dadurch, dass er so ein Naivling ist, grundlieber, vernünftiger, treu, doofer Naivling, funktioniert das eben auch ganz gut. Diese Szene, in der er da auch dann da sitzt und traurig darüber ist, dass all das weg ist, was er kannte und sich Videos vom Mauerfall anguckt und sagt so, mein Gott, der Kalte Krieg ist vorbei, wieso?
Ja, absolut richtig. Ja. Auf jeden Fall. Im Übrigen, der dritte Film innerhalb von, keine Ahnung, 2 Monaten, die das Jahr jetzt schon wieder alt ist, in der die Schauspielerin von A Lot of Vagina mit drin ist, die wir besprochen haben, oder?
Ja, wo war sie noch mit drin?
Bride of Reanimator auf jeden Fall und den dritten habe ich, glaube ich, gerade vergessen. Aber ich wundere mich einfach so ein bisschen, weil ich glaube, die hat nur die 3 Filme gemacht. Warum haben wir die eigentlich alle gerade in diesem Jahr?
Ah, Robocop 2, tatsächlich.
Robocop 2, du hast völlig recht, ja, stimmt. Ja. Ist doch seltsam.
Fabiana Udenio ist eine argentinische Schauspielerin, hat eine großartige Karriere. Ich glaube, fast alles lohnt sich für unseren Podcast. Sie hat unter anderem mitgespielt in Leidenschaftliche Blümchen, Hard Buddies 2, Summer School, American Steel.
Ja, natürlich, Summer School. Sie war die Austauschschülerin. Ja, großartig. Die auf die Kettensäge und Dingenskirchen stehen. Ja, genau. Summer School müsste ich mir auch mal wieder angucken. Ich mag die.
Was ich auch noch kenne, aber mich auch nicht mehr im Detail an ihre Rolle erinnern kann, ist die TV-Adaption von Jules Vernes Gefährliche Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Ach was?
Die alte Verfilmung mochte ich mal ganz gerne. Es gibt auch so eine 93er Neuverfilmung fürs Fernsehen, die habe ich auch mal gesehen. Und
okay.
Die ist gar nicht so schlecht, glaube ich.
Okay.
Hm. Vielleicht wird sie uns nochmal begegnen. In Summer School.
Gerne. Wer weiß. Ich mag Summer School.
Ja.
Den sollten wir wirklich mal mit dem Texas Chainsaw Massacre koppeln oder sowas. Das passt gut.
Eine Figur, die für mich tatsächlich, glaube ich, mittlerweile besser funktioniert fast als damals, als der Film rauskam oder ich ihn zumindest zum ersten Mal sah, ist die Figur von Scott, Dr. Evils Sohn.
Ja,
weil
ja.
Ich habe mich damals immer so ein bisschen gefragt, was macht er eigentlich in diesem Film? Für mich wirkt er irgendwie immer wieder wie so der sprichwörtliche Kropf am Hals, den man eigentlich nicht braucht. So ein humoristisches Element, was der Film eigentlich gar nicht nötig hat, weil die Figuren, die wir haben und der Plot, den wir haben, eigentlich schon völlig ausreicht. Und wieso ist Scott da, der ist irgendwie alles immer so, ja, quasi, ja, der dem Film und seinem Vater eigentlich immer so ein Bein stellt und irgendwie in die Quere kommt. Und auch die Szenen, die so oft zitiert werden, wo sie sich irgendwie zum Beispiel,
ja,
oder wo er dann so die haben mich eigentlich nie so angesprochen. Mittlerweile mag ich die Figur eigentlich ganz gerne, weil er für mich einfach für diesen nervigen Kinozuschauer steht, der eigentlich immer, einem die Handlung erklären will, einem erklären will, warum denn ein Film aufgrund seiner Plot-Schwierigkeiten beschissen zu finden hat. Und für mich ist er eigentlich so die Art von YouTuber, der diese Cinema-Sins-Videos erstellt und sagt so, haha, wieso bringt der Bösewicht eigentlich den Agenten nicht um, sondern wirft ihn irgendwie mit einem nicht funktionierenden Pool gefräßigen Barschen vor oder so.
Genau. Richtig. Ja, natürlich, klar. Ich meine, Scott ist im Prinzip die vielleicht noch mehr als Vanessa die Erdung quasi die Sache im Jahr 1997. Und damit, ich meine, gleichzeitig aber natürlich genau wie du sagst, die machen sich eben auch ein bisschen drüber lustig und er ist wie soll ich sagen, natürlich einfach, ich sagen, im Gegensatz zu eben den Figuren, die ja vor allem lustig sein sollen, weil sie ein bisschen treu doof sind oder wie auch immer, ist er wirklich so, das ist ein echter Loser einfach. Und ehrlicherweise, sie hätten keinen besseren finden können als Seth Green, weil er macht das so großartig. Und er hat ja auch ehrlicherweise zu der Zeit nicht viel anderes gemacht. Ich meine, bei Buffy war er mit dabei in einer weniger nervigen, aber ansonsten doch ja recht ähnlichen Rolle, so als Kommentator von außen und so. Er macht das immer, das war ganz, 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 ganz großartig.
Wir haben so vieles noch nicht erwähnt, aber ich weiß nicht, ob uns muss. Robert Wagner haben wir nicht erwähnt.
Als Number Two.
Was
sehr schön ist.
Frau Fabissima, die ja so eine, heißt sie Frau. Olga oder Helga Klepp? Olga Klepp, glaube ich.
Ja,
Olga. Das, genau. Quasi die Lotte Lenya-Figur Liebesgruß aus Moskau darstellen soll.
Ja.
Auch sehr hübsch. Frau
Fabissinar,
die ja, glaube ich, im Sequel dann auch noch so ein bisschen Backstory kriegt, was eben auch wieder so eine Entwicklung ist, von der ich dachte, ach ja, muss das sein? Ich würde eigentlich die Sequels gerne über das hinausgehen, was wir jetzt bereits gesagt haben, irgendwie eigentlich am liebsten totschweigen, weil ich denke, sie sind der Hauptgrund dafür, neben der zweifelhaften Rollenauswahl, die Mike Myers immer wieder bewiesen hat seitdem, und er hat wirklich eine Menge wirklich kreuzbeschissener Filme gemacht, sind, glaube ich, für mich so, ja, also wirklich, also er hat nochmal so einen Achtungserfolg gehabt mit dem ersten Shrek, wobei man ja auch sagen muss, er spricht dort eben quasi eine animierte Figur, er ist nicht irgendwie der Erschaffer dieses Films, der Erschaffer dieser Figur, und die Shrek-Sequels wurden dann auch immer schlechter, wobei schon der erste relativ schlecht fand, wie ich finde. Aber abgesehen davon hat er wirklich nicht mehr viel gerissen. Und die beiden Sequels gehören eben auch so in die Abteilung, ja, netter Versuch. Er ist für mich ein bisschen vergleichbar wie mit Sylvester Stallone. Ich meine, Sylvester Stallone hat immer irgendwie so Glücksgriffe alle 10 Jahre, dass er irgendwie eine Rolle erwischt, von der man sagt, oh mein Gott, die ist super. Also Rocky oder Rambo. Und dann, weiß ich nicht, dann kommt er aus der Versenkung in Copland und bäumt sich nochmal auf in Creed oder sowas. Und dann zwischendurch macht er irgendwie, aber zwischen diesen Glücksgriffen macht er aber immer irgendwie 24 schlechte Sachen. Ja, und da wundert man sich, warum man einen Oscar nicht kriegt am Ende des Tages. Und Mike Myers, ja. Mike Myers ist eben ähnlich. Also Mike Myers ist eben, ich glaube, hat sich selber so ein bisschen da irgendwie seinen Weg zu größerem Ruhm verbaut, wobei ich glaube, er sehr glücklich ist mit dem, was er verdient hat in den letzten 20, 30 Jahren.
Ich würde auch denken. Es gibt einen sehr, sehr niedlichen Auftritt von ihm, wo er irgendwie einen Lifetime Achievement Award an Sean Connery gibt und der meint halt irgendwie, dass er ihn halt dankt, weil ohne James Bond gäbe es keinen Austin Powers und ohne Austin Powers hätte er keinen Privatjet. Was ich ganz lustig finde.
Mike Myers ist ja Kanadier und er ist irgendwie ein großer Fan des schottischen Dialekts und ich glaube, das war auch immer
Sein Vater. Sein Vater war Schotter.
Oh deswegen. Ja, es war glaube ich immer so einer seiner Sticks in seiner Saturday Night Live Zeit, dass er irgendwie dann in seinem quasi schottischen Dialekt dann irgendwie Sketche aufführt und ich habe immer so ein bisschen gefragt, woher das kommt, diese Faszination. Aber wenn du sagst, ja, dann.
Ja, ich glaube, irgendeiner hat ihm mal gesagt, dass er dafür ein Talent hätte. Spätestens wenn man Goldmember hört. Also die Figur Goldmember hört, dann merkt man, also zumindest weiß er nicht, was ein holländischer Akzent ist. Aber ja, er hatte bei Saturday Night Live einige so da Rollen. Sprocket zum Beispiel, das geht so Richtung hier die Nihilisten aus Big Lebowski. Da hat er einen deutschen Akzent und dann gibt's noch eine Figur, glaube ich, die hieß Paul, der so ein New Yorker jüdischen intellektuellen Akzent. Und so, also viel mit solchen Sachen versucht rumzuspielen, ja.
Er spielt einen britischen Major, glaube ich, in Inglourious Basterds.
Stimmt das auch.
Leider nicht der Glanzmoment von Inglourious Basterds. Aber na gut. Man muss sagen, so was so seine Dialektik betrifft, hält er sich relativ zurück in Austin Powers. Also es ist zwar natürlich diesen quasi Cockney-Akzent, den er sich da versucht, der ist zwar schon teilweise dick aufgetragen, er geht aber jetzt niemals in solche abstrusen Sphären, wie zum Beispiel jetzt Dick Van Dyke in Mary Poppins, wo man sich da irgendwie so an Kopf hat.
Ja, das ist aber auch, ich glaube, das ist auch wirklich, das ist ein heftiges
Oing, oing, oing.
Ja, ja.
Also wer es so nie gemacht hat, dem empfehle ich Mary Poppins im Original. Das ist ein großer Spaß.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich denke halt, ach, keine Ahnung. Austin Powers hat eben einfach wahnsinnig viele Momente. Klar, das Zitierfreudigste eben so dieses warum erschießt du denn nicht einfach? Und er meint halt, nein, ich habe eine ausgeklügelte Falle und vertraue darauf, dass er halt schon irgendwie umkommen wird. Und diese ganzen Sachen, klar. Aber er hat eben auch ganz viele einfach so herrliche One-Liner und Szenen, wie wenn Vanessa ihn fragt, ob er ein Kondom benutzt hat. Aber eben fragt, ob er did you use protection? Und er meint, of course, I have my 9mm automatic. Aber eben so völlig ernsthaft. Und was ist an der Sache dran? Das ist einfach sehr, ist einfach wirklich alles so, es ist einfach wahnsinnig liebenswürdig, habe ich so das Gefühl.
Ja. Und er tut einem schon so ein bisschen leid, wenn Vanessa ihre dicke Knarre rausholt und er hat eben nur so eine kleine Beretta oder so. Das ist schon ganz, ganz lieb. Und er streichelt sie so.
Ja, ja.
Meine Hoffnung ist ja auch immer, dafür gehört natürlich ein gewisses filmisches Grundverständnis auch dazu, um irgendwie sowas wahrzunehmen. Aber meine Hoffnung ist natürlich auch immer, wenn man so diese ganzen Anspielungen und Zitate aus der Filmgeschichte, die sich eben Austin Powers auch erlaubt, so sieht oder so am Rande wahrnimmt, dass eben auch Menschen, die den Film sehen, sagen, ach, stimmt ja, den Film muss ich auch nochmal sehen. Wenn man zum Beispiel, ich meine, Austin Powers ist Fotograf wie David Hemmings und in Blow-Up und Austin Powers zitiert ja Blow-Up an des Häufigeren, vor allem dann seinen Zwischenschnitten dann Austin Powers Studio, wo er die Models abfotografiert und das ist ja alles sehr vom Look auch dieses Films inspiriert. Und meine Hoffnung ist ja immer, dass wenn jemand das sieht, dass er sagt, ach ja, stimmt, da sollte ich mir vielleicht auch mal angucken oder eben auch sich so ein bisschen auf Zitatsuche begibt und dafür ist Austin Powers wirklich sehr geeignet und ja, wie bereits erwähnt, leider so ein Element, was komplett flöten gegangen ist bei den Sequels meines Wissens nach. Was da immer noch so mit diesem Pool aus Zitaten arbeitet, aber eben mit dem Pool aus Zitaten, das der erste Film bereits etabliert hat, aber nichts mehr oben drauf setzt. Und ich glaube, das macht der zweite zusätzlich mit dem Brech- und Kotzhumor. Und beim dritten geht es dann eigentlich nur noch darum zu sagen, hey, guck mal, was wir alles können. Mhm. Und Tom Cruise und Kevin Spacey und sonst wer ist im Vorspann. Und am allerschlimmsten, glaube ich, am dritten fand ich, den ich, glaube ich, nie bis zu Ende gesehen habe, dass Austin Powers plötzlich eine bessere Frisur hat und nicht mehr so hässlich aussieht.
Stimmt.
Ja. Er hat ein neues Toupet, aber das hat mir nicht gefallen.
Ich finde tatsächlich den dritten nicht mehr so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das Gefühl habe, dass sie zumindest versucht haben, eben wieder eine emotionale Position einzunehmen. Hm. Ich sage nicht, dass es ihnen gelungen ist, so gemacht. Ich finde den dritten vor allem in erster Linie langweilig, was ganz schlimm ist. Aber ich habe eben so das Gefühl, dass sie eben zumindest versucht haben, eben durch diese Geschichte mit seinem Vater da was reinzubringen, was eben der zweite einfach komplett nicht hatte.
Ja. Ja.
Was ich vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen wollen würde, weil ich quasi in der Vorbereitung jetzt hier des Podcasts habe ich mir auch nochmal wieder angeguckt. Es gibt noch ein Special, was Mike Myers gemacht hat für MTV. Das so heißt wie sein Lieblingsclub in den 60ern. War das? Psychedelic Electric Pussy Swingers Club oder so ähnlich?
Mhm.
Ja. Genau so hieß das eben. Dieses Special und da zeigen sie halt Szenen aus dem Film und haben so ein paar Tänzer in irgendeiner sehr, sehr 60er in so einem 60er Filmstudio und wie zwischendurch so blöde One-Liner reingeschnitten. Alles so ein bisschen gemacht wie diese Ron and Martin's Laugh-In Geschichten. Mhm. Genau, und das war ich hatte das auch irgendwann mal tatsächlich live gesehen und hat mir das irgendwann später mal anders besorgt. Aber das ist eben auch eine ganz, ganz seltene Nummer, die er auch mal versucht hat, um, keine Ahnung, durch seine MTV-Verbindungen über Wayne's World oder sowas, eben den Film nochmal zu pushen. Und das finde ich auch ganz, ganz seltsam, dass das eben so eine, dass es eben auch, da ist die Metaebene so unglaublich hoch, dass ich eigentlich nicht mir vorstellen kann, dass das irgendwas gebracht haben kann. Ich saß da und dachte mir, okay, ich verstehe das alles. Ich finde es allerdings nicht besonders komisch. Ich finde einfach die Art und Weise, wie es gemacht ist, reizvoll. Weil ich es irgendwie total schräg finde, sowas halt für die MTV-Generation von 96, 97 halt vorzubereiten und dann zu glauben, dass das irgendwie Leute ins Kino bringt. Aber es ist einfach keine wirklich besonders gelungene, ich glaube, eine Stunde geht das oder so. Aber das fand ich eben auch, ich glaube, da haben sie sich aber dennoch nochmal was getraut, eben, ja, etwas zu machen, was sie selber eben sehr mögen. Und sich nicht so richtig drum geschert, ob das so ankommt, wie sie es erhofft haben. Und ich glaube, Austin Powers funktioniert für mich deswegen eben so gut, weil sie eben einfach nur machen, was sie gerne sehen wollen und weil sie eben den Finger irgendwie auf bestimmte Sachen legen. Und eben tatsächlich sowas Ähnliches haben, wie eine Geschichte zu erzählen. Und wenn es eben gar nicht mal eine persönliche Geschichte ist, sondern eben vielleicht auch einfach eine filmhistorische. Und danach habe ich dieses Gefühl, es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwie bestimmt worden, weil sie irgendwie die Kreuze beim Testpublikum gezählt haben oder irgendwas.
Ja. Dann.
Das war meins.
Das war meins. Meins war schon irgendwie vor 2 Minuten vorbei.
Aber, ja, ich wollte es auch noch mal kurz erzählen.
Ich fand das sehr lehrreich.
Vielen Dank.
Schön, dass wir uns so einig sind und schön, dass du mir irgendwie meine leichte Distanz, die ich mir irgendwie bis zum jetzigen Zeitpunkt zu den Beatles gewahrt habe, irgendwie verzeihst, du als Fan. Aber. Alles vielleicht gut. Werde ich ja auch mit dem Film noch richtig warm und irgendwie nächstes Jahr bezeichne ich ihn dann plötzlich als Lieblingsfilm.
Du hast dich auch sehr positiv darüber geäußert.
Ja. Ich bemühe mich. Ich habe mich bemüht. Er hat seine Momente. Ich muss aber ignoranterweise sagen, und ich glaube, die meisten cinephilen Menschen oder Menschen, die sich einbilden, was Besseres zu sein, werden dann wahrscheinlich irgendwie die Stirn rumpfen und irgendwie die Lippen kräuseln, aber ich hatte an Austin Powers auch jetzt wieder mehr Spaß als an A Hard Day's Night.
Ich finde das auch absolut legitim.
Okay. Dann wechseln wir für nächste Woche den Union Jack Slip gegen eine Marines Uniform und sprechen über Aliens. Na? Die Rückkehr, ja. Ja, von James Cameron aus dem Jahr 1986. Wir setzen endlich unsere Alien-Reihe fort mit dem zweiten Teil. Sigourney Weaver ist wieder mit dabei, die kleine Newt, ja, Lance Henriksen ist dabei, Vasquez, viele starke Frauen und böse Männer und fiese Aliens und Königin-Aliens und ach, das wird ganz, ganz mies und fies und brutal und schleimig und mal gucken, was wir dem Film so abgewinnen können. Ich weiß es schon. Ich werde ihn noch mal sehen. Das nächste Woche, genau wie du auch.
Genau. Vielleicht, also ich also ich werde ihn mir auf jeden Fall mal wieder in der Langfassung angucken. Einmal habe ich den bisher gesehen. Ich denke mal, jetzt wird mal wieder Zeit.
Ja. Wir werden es handhaben, glaube ich, beim letzten Mal einfach so ein bisschen über die Unterschiede zwischen Director's Cut und Langfassung sprechen, was ja im Falle von Ridley Scott's Alien nicht besonders ergiebig war, aber im Falle von Aliens ein bisschen mehr hergibt. Und da gehen, glaube ich, auch die Meinungen weit auseinander, was da die bessere Fassung ist. Aber wir werden sehen, zum zweiten sprechen wir oder zum ersten sprechen wir, je nachdem, womit wir eben anfangen, über Contamination von Luigi Cozzi, der auch einen schönen deutschen Titel hat, lass mich nicht lügen, irgendwie sowas wie Asteron, Brut des Schreckens oder so.
Mit, schön.
Siegfried Rauch als Bösewicht, also ja. Das ist ein großer Spaß und ein Alien-Rip-Off und insofern auch noch thematisch passend. Dann würde ich mich verabschieden und dir auch erlauben, selbiges zu tun, Daniel. Das letzte Wort gehört dir.
Dann sage ich einfach mal tschüss.
War Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios! Thank you.